Todesalter. Der Lebensabschnitt, in dem Wordsworth zufolge der Himmel um uns ist. Ziemlich bald darauf ist dann die Welt um uns. Ambrose Bierce aus dem Wörterbuch des Teufels. Und damit begrüße ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, zu Antenne Traumstadt Nachtgeschichten Folge 4. Hallo Patrick.
Hallo Björn. Tja, wir kommen mal wieder zu einer Nachtgeschichte und ich habe große Lust auf diese Nachtgeschichte, weil wir ja schon länger darüber geredet haben, dass wir mal dringend Ambrose Bierce in unseren Nachtgeschichten auch ein Segment widmen sollen. Und dann habe ich ja ein bisschen mich da umgeguckt, damit man auch nicht bei den üblichen Verdächtigen landet und bin auf die Geschichte Chickamauga gestoßen von 1889. Die habe ich dann gelesen und war recht begeistert und habe die dir vorgeschlagen. Und da hast du mich ja gefragt, ja, ist es denn eine Horrorgeschichte? Und da habe ich ein bisschen rumgedruckst und habe gemeint, ja, es ist nicht gerade was Übernatürliches. Und dann hast du gesagt, ja, muss ja auch nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, wenn du mich fragst, ist das eine Horrorgeschichte? Und dann hast du sie gelesen und jetzt frage ich dich, Björn, ist das denn eine Horrorgeschichte?
Es ist eine Geschichte, die ziemlich viel Horror beinhaltet.
Ja, aber auch so atmosphärisch und so, ist es denn eine Horrorgeschichte?
Das ist eine gute Frage, weil wir ja hier einen Autorin haben, der auch ein Kriegsreporter war und es um Krieg gehen wird und um den Horror wiederum, den jemand erlebt in diesem Krieg. Deshalb, ich würde es nicht als Horrorgeschichte kategorisieren.
Also ich möchte jetzt nicht noch mehr vorgreifen, sonst greifen wir ganz viel für die Geschichte vor. Aber ich finde, es gibt da drin Beschreibungen von, und da meine ich jetzt nicht das Explizite, was wir lesen, sondern es gibt da Szenen drin, die geben mir so ein Horrorgefühl, weil da gehe ich später noch drauf ein, da habe ich gleich Bilder wie aus einigen sehr geschätzten Filmen von uns vor Augen.
Genau, da gehen wir gleich näher drauf ein. Vielleicht kann man sogar herausfinden, warum das so ist, wie es ist oder warum du das so empfindest.
Ja.
Ja, unsere Stammhörer und Hörerinnen, die werden sicherlich wissen, dass Ambrose Bierce immer mal wieder ein Gast in der Eröffnung der Gazette war in der Vergangenheit. Immer wieder habe ich aus seinem Wörterbuch des Teufels zitiert, was wirklich, wirklich, also das müsste eigentlich jeder im Regal stehen haben, denn daran sieht man auch, wie wunderbar Bierce die Welt, in der er gelebt hat, wahrgenommen hat. Wollen wir uns mal das Leben von Ambrose Bierce ein bisschen angucken? Der Mann ist 1842 geboren und er ist 1914 tatsächlich verschollen. Ja, Ambrose Gwinnett Bierce ist am 24. Juni 1842 in Meigs County, Ohio geboren und war tatsächlich der Zehntgeborene von 13 Kindern einer armen, streng religiösen Familie. Das ist meine Hausnummer.
Ja, allerdings, ja.
Der Zehntgeborene, ey, das ist ja wahrscheinlich damals relativ normal gewesen.
Ja, wenn du streng religiös bist, aber trotzdem gerne vögelst, dann passiert sowas schon mal.
Ist ja eigentlich fast ein Widerspruch, ne? Aber gut, lassen wir das. Ja, sein Vater war ein belesener, aber erfolgloser Farmer und gab allen Kindern Namen, die mit A begannen. Ja, ist wahrscheinlich so eine Art Grundirrsinn in der Familie Bierce oder so.
Ja, wer weiß.
Ja. Ja, mit etwa 15 Jahren verließ Bierce dann das Elternhaus und zog nach Warsaw, Indiana. Ja, Warsaw wie Warschau. Hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, ist da nicht unüblich, dass wir dort Namen von meinetwegen deutschen oder polnischen Städten oder sowas haben, aufgrund der Auswanderer. Dort hat er an einer abolitionistischen Zeitung gearbeitet. Das wirst du uns jetzt sicherlich erklären können, was das
ja,
heißt.
Also der Abolitionismus ist quasi die Bewegung, die Abschaffung der Sklaverei. Also das war die politische Einstellung damals, die Abschaffung der Sklaverei gefordert hat. Die Abolitionisten waren gegen die Sklaverei, woraus dann im Endeffekt irgendwann der Bürgerkrieg in den USA entstanden ist.
Sehr gut. Ja, und dort hat er dann seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt Und später besuchte er dann das Kentucky Military Institute, bevor er 1861 zu Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs der Unionsarmee beitrat. Genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Das passt ja schon mal. Er hat angefangen zu schreiben und er ist in die Armee gegangen. So, und beides hat er dann wunderbar kombiniert. Er hat jetzt hier erstmal als Offizier in mehreren Schlachten gedient, darunter auch im Shiloh und im Chickamauga. Und die Erlebnisse des Kriegs haben ihn auf jeden Fall nachhaltig geprägt. Das werden wir gleich dann ja auch erleben. Und bildeten später die Grundlage vieler seiner Geschichten, die sich mit dem Schrecken, der Sinnlosigkeit und den psychischen Folgen des Kriegs beschäftigten.
Nach dem Krieg arbeitete Bierce dann als Journalist, Kolumnist und Schriftsteller, vor allem in San Francisco. Er wurde bekannt für seine scharfe Feder, seinen Sarkasmus und seinen schwarzen Humor und in vielen satirischen Schriften kritisierte er Politik und Gesellschaft. Sein bekanntestes Werk ist das von dir ja schon erwähnte und am Anfang zitierte The Devil's Dictionary, das Wörterbuch des Teufels. Das kam 1911 raus. Das ist ein Buch mit, hatten wir ja schon, mit ironischen Definitionen, die gesellschaftliche und moralische Selbsttäuschungen entlarven. Das habe ich jetzt, das war natürlich eine von mir kopierte Aussage. Ich fand das so schön ausgedrückt. Auch berühmt wurden seine Kurzgeschichtssammlungen Tales of Soldiers and Civilians, die auch in anderen Ländern In the Midst of Life hieß, also Geschichten von Soldaten und Zivilisten. Aus dieser Sammlung stammt auch die vorliegende Geschichte. Da kommen einige seiner bekanntesten Geschichten her, wo sicherlich auch noch mindestens eine erwähnt werden wird. In diesen Geschichten hat Bierce den Krieg nicht als heroisches Abenteuer irgendwie gezeigt, sondern als destruktive und traumatisierende Erfahrung. Er sprach ja aus erster Hand, er hat ja in vielen, in solchen Schlachten einfach Erfahrung sammeln können. Ja, und Chickamauga ist ein gutes Beispiel dafür, die Geschichte jetzt. Dazu hat er vor allem, und daher kennen wir ihn ursprünglich, viele Horror-Kurzgeschichten mit schwarzhumorigem Unterton geschrieben, wie zum Beispiel jetzt Eine Totenwache. Da geht es halt um eine Wette, wo jemand bei einem Toten übernachten soll, wachen soll und das Ganze geht gehörig schief. Ja, 1913 ist Bierce dann nach Mexiko gereist, um über den Bürgerkrieg dort zu berichten und nach einigen Briefen verliert sich dann dort seine Spur und sein genaues Schicksal ist bis heute unbekannt. Also kein Mensch weiß, was mit Bierce passiert ist, ob der irgendwo hinterrücks ermordet und verscharrt wurde oder was auch immer. Ambrose Bierce gilt als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Also so ist, im Prinzip kannst du sagen, der ist auf dem Sektor, wird der schon ziemlich nahe nach Poe genannt. Und seine Texte sind präzise, kritisch und oft zynisch. Ja, die Präzision, da hatten wir es ja vorhin davon, dass dieses, dass der so in der Lage ist, Beobachtungen total auf den Punkt zu bringen. Er bleibt ein wichtiger Beobachter der menschlichen Natur, insbesondere der Grausamkeit und Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt. Und wir haben hier jetzt schon den Namen der Geschichte Chickamauga und eben wurde er auch genannt als eine Schlacht, in der Bierce als Offizier gedient hat. Die Schlacht am Chickamauga ist eine wichtige historische Schlacht im amerikanischen Sezessionskrieg gewesen. Sie fand vom 18. bis zum 20. September 1863 an dem Bach Chickamauga in der Nähe der Stadt Chattanooga, Tennessee statt. Und endete nach äußerst verlustreichen Kämpfen mit einem Sieg der konföderierten Truppen der Südstaaten über die Unionstruppen. Das war zu dem Zeitpunkt schon einer der selten gewordenen Siege der Konföderierten. Da war die Union schon deutlich auf dem Vormarsch. Die Bedeutung des Wortes Chickamauga ist strittig. Es gibt Quellen, die sagen, es würde Fluss des Todes bedeuten. Aber das hat auf jeden Fall keinen Bezug zu der Schlacht am Chickamauga. Das würde, wenn, dann schon vorher kommen. Nach anderen Quellen bezieht sich es aber auch auf eine alte Ausdrucksweise für den amerikanischen Urbewohnerstamm der Chickasaw. Soll uns nicht weiter berühren, aber das mal so am Rande. In dieser Gegend gibt es ja ganz viele, also auch die Stadt da in der Nähe, Chattanooga, da hat auch noch eine wichtige Schlacht stattgefunden. Das sind alle eindeutig halt indianischen Ursprungs, die Namen.
Deshalb finde ich, ist die Geschichte auf jeden Fall eine gute Geschichte, die das, was wir gerade eben euch erklärt haben, so ein bisschen auch kreuzt. Ne? Also wir haben einmal im Grunde das, was du eben sagtest, dieser Horroranteil, wie auch immer man den empfindet oder ob man ihn als dessen, als solchen bezeichnet. Und wir haben gleichzeitig auch den Krieg. So, von daher ist das eine gute Auswahl hier, um euch Bias quasi direkt von zwei Seiten zu zeigen. Deshalb starten wir jetzt mal in die Geschichte. Wir bewegen uns hier in den 1860er Jahren und die Geschichte wird quasi aus der Sicht eines Erzählers geschildert. Und wir haben jetzt einen kleinen Jungen, dem es geglückt ist, den beaufsichtigten Augen der Farmer, also seinen Eltern, zu entkommen. Und er läuft hier eines sonnigen Nachmittags über ein Feld durch den Wald. Glücklich, nicht bemerkt worden zu sein, zieht er abenteuerlustig immer weiter. Und nicht ohne Ironie schreibt der Erzähler dem Jungen die Entdeckungs- und Eroberungslust seiner weißen europäischen Vorfahren zu.
Ich finde es total witzig, wie das in der Geschichte so beschrieben wird, wie er da so, stellst dir vor, wie so ein kleiner Junge da rausläuft, hüpf, hüpf, und dieser Erzähler schreibt dann so, als ob er ein Eroberer, also quasi ein europäischer Konquistador wäre oder so irgendwie.
Ich hatte tatsächlich, als ich das gelesen habe, kurz, wo die wilden Kerle wohnen im Kopf.
Ja, stimmt.
Hat der Junge nicht auch ein Holzschwert zu seiner Krone und seinem Eselanzug oder was er da trägt?
Vielleicht ein Zepter oder so irgendwas. Ja. Ich verstehe gut, dass du das, diese. Ja.
Also dieses Bild einfach, ja, ne? Von diesem Jungen, der durch diesen Wald läuft und. Ja. Der Junge ist etwa 6 Jahre alt und Sohn eines armen Pflanzers, der in jüngeren Jahren Soldat gewesen war. Passt ja wieder zum Vater, der irgendwie dieser erfolglose Farmer war. Ne? Mhm. Dieser Vater liebt es, nostalgisch in militärischen Büchern zu blättern und Bilder zu betrachten. Und so hatte sein Sohn schon genug gesehen, um sich ein eigenes Schwert aus Holz zu basteln, das allerdings nur in seinen Augen als solches zu erkennen gewesen wäre. Und so trug der kleine Junge sein Schwert mit sich und kämpft hier und da gegen unsichtbare Gegner. Ja, sehr schön. Sehr lebendig das Ganze. Also ja. Die Geschichte an sich ist ja sehr lebendig, aber es ist schon ein sehr heiterer Auftakt eigentlich.
Ja, super, super, genau. Das ist so ein, wie gesagt, das, was ich gerade schon angemerkt habe, dieser Heroismus, der dem Jungen mitgegeben wird, da raus und wie er dann irgendwo, kannst du dir gleich vorstellen, wie er irgendwo anhält und ein bisschen ha-ha, tsch-tsch macht quasi. Ja. Und irgendwelche Feinde besiegt, genau.
Schmetterlinge in zwei schlägt.
Genau. Ja, der Junge trieb seine imaginären Feinde bis zu einem Fluss. Hiermit ist mit Sicherheit der Bach Chickamauga gemeint. Und überquerte diesen an einer seichten Stelle über einige herausragende Steine, also aus dem Wasser herausguckende Steine. Und auf der anderen Seite fiel er dort über die unsichtbare Nachhut seiner Feinde her. Der Erzähler bezeichnet jetzt diese Art der Verfolgung bis ins Extrem als einen häufigen militärischen Fehler. Also, dass man nicht um jeden Preis den Gegner immer weiter verfolgen sollte. Und nun, da die Schlacht gewonnen war, hätte der Junge sich in seine Operationsbasis zurückziehen sollen, sprich nach Hause gehen. Doch den Knaben trieb das Abenteuer weiter, bis er vor einem neuen, schrecklicheren Feind stand. Vor ihm saß ein Kaninchen. Der Junge erschrak sich und floh vor Angst kopflos in irgendeine Richtung, weinte, stolperte und schrie unartikuliert nach seiner Mutter. Dann strauchelte und streifte er eine Stunde durchs Unterholz, bis er irgendwann völlig erschöpft und zerkratzt war und dazu hoffnungslos verirrt. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Immer weiter verfolgt und jetzt weiß er nicht mehr, wo er ist.
Genau, und zusätzlich völlig erschöpft, weil er einfach nicht aufgegeben hat.
Ja, und immer weiter gerannt ist und so. Aber sehr schön, ne? Der große, heroische Kämpfer fuchtelt die unsichtbaren Feinde nieder und dann ist da ein Kaninchen auf dem Weg und er kriegt die Angst seines Lebens, weil Kaninchen, um Gottes Willen, das ist ja echt. Ja, schließlich legte er sich zwischen zwei Steine in der Nähe eines Flusses, umklammerte sein Schwert und schlief ein. Während auf der Farm Eltern, Bedienstete und Sklaven verzweifelt nach ihm suchten. Und während er da schlief, mischte sich von dem Jungen unbemerkt in die Geräusche des Waldes ein entferntes, seltsam dumpfes Donnern.
Am Abend erwacht der Knabe und ging den Fluss entlang, von dem ein geisterhafter Nebel aufstieg. Das ängstigte ihn und er ging statt zurück über den Fluss in den dunklen Wald zurück. Da bemerkte er eine Bewegung, ein Schwein oder etwa ein Bär. Der Junge kannte Bären von Bildern, aber er wusste nichts Schlimmes über sie. Die Gestalt bewegte sich unbeholfen und es fehlten auch die langen Ohren eines Kaninchens und so blieb er neugierig stehen. Dann sah er eine zweite Bewegung, eine dritte und plötzlich bemerkte er, dass es viele Gestalten waren, die aus dem Wald krochen und taumelten. Und jetzt sah er, dass es Menschen waren, die sich da auf den Fluss zubewegten. Das ist schon mal ein unheimliches Bild.
Genau, das ist schon mal so ein bisschen Horror. Da noch nicht, weil das noch so eine Heiterkeit und so ein kindliches Unwissen mitschwimmt, aber das ist so das, was ich meine. Da schwebt so ein bisschen dieses, ne, man merkt, überall bewegt sich's und alle bewegen sich seltsam. Und das hat schon ein bisschen, und es ist ja schon die Abendstunden, es ist vielleicht noch nicht ganz dunkel, aber es wird so langsam dunkel, das Ganze ist ein bisschen zwielichtig. Das hat schon eindeutig, finde ich, für mich eine Horroratmosphäre. So.
Ja, weil man da ja auch schon eigentlich gar nicht mehr irgendwas anderes sich vorstellen kann. Also es wird ja im Grunde schon so beschrieben, dass es Menschen sind und wenn die da auf einmal aufmarschieren, ist das schon mal ein bisschen sonderbar.
Wenn sie denn aufmarschieren würden, aber...
Ja, im übertragenen Sinne. Sich irgendwie fortbewegen. Manche krochen, manche zogen sich mit ihren Armen voran, andere rutschten auf ihren Knien und die Arme hingen herab. Der eine hielt inne, ein anderer griff sich an den Kopf und manche blieben einfach liegen und waren tot. Alles wirkte unnatürlich, doch das fiel dem Jungen nicht auf. Solche Dinge fallen Erwachsenen auf. Der Junge bemerkte nur, dass es alles Männer waren und Menschen. Vor Menschen musste man keine Angst haben. Da würde ich jetzt erstmal...
Ja, das ist ja aber auch wieder so aus der Sicht des Jungen. Der Junge kennt nichts anderes. Der hat noch nie erlebt, dass von dem Mensch Gefahr ausging. Der lebt auf der Farm seiner Eltern mit ihren Bediensteten und Sklaven und hat einfach mit allen nur Spaß, weil er ist ein 6-jähriger Junge.
Und Kinder nehmen natürlich auch alles anders wahr. So.
Ja,
also genau. Deshalb steht ja hier auch, solche Dinge fallen Erwachsenen auf.
Genau. Der Knabe lief zwischen den Menschen und sah ihnen zu. Ihre Gesichter waren weiß, manche hatten rote Streifen darauf. Das erinnerte den Kleinen an einen Clown, den er mal gesehen hatte, und er lachte. Das ist jetzt ziemlich krass, finde ich, ja. Also wirklich, weil wir Leser wissen natürlich, ahnen schon, was das für rote Streifen sind. Genau, die kriechenden Menschen waren nämlich verstümmelt und bluteten, aber das begriff das Kind nicht. Für ihn waren sie so lustig wie die schwarzen Sklaven seines Vaters, die zu seiner Erbauung auf allen Vieren krochen und er spielte, sie wären Pferde und ritt auf ihnen.
Das hat mich auch erstmal direkt zum Schlucken gebracht, genau. Aber auch schön wieder, dass Biers das halt auch wieder einbaut als jemand, der sich eben genau dagegen einsetzt.
Ja, genau. Er hat jetzt quasi ein bisschen die Augen in das Kind einer Familie von der Gegenseite quasi gesetzt. Ja, und der Junge sprang jetzt einem vor ihm kriechenden Mann auf den Rücken, um ihn zu reiten. Doch der sank sofort zusammen und warf ihn dann ab. Der Mann drehte ihm das Gesicht zu, dem der Unterkiefer fehlte. Nur ein von Fleischfetzen umrahmtes Loch war da, wo dieser sein sollte. Der Mann schüttelte drohend die Faust und der Junge bekam nun doch Angst und rannte hinter einen Baum, um von dahinter weiter zu beobachten, wie die vielen Gestalten in Stille weiterkrochen. Das war jetzt so der erste, also die erste ganz krasse Moment, fand ich so mit, ja, der Kleine, hahaha, stimmt, die wollen bestimmt spielen. Ich hüpfe da drauf und reite. Und ja, klar, ne? Ein schwer Verletzter, der lässt sich natürlich so nicht reiten. Und dann haut einem Biers da dieses Bild von dem fehlenden Unterkiefer und dem von Fleischfetzen umrahmten Loch um die Ohren.
Das ist so ein bisschen Return of the Living Dead Humor eigentlich.
Genau, und das ist auch das, wo es dann immer mehr in meinem, also ich stelle mir Schlurfende und sich Voranziehende vor, und zwar in Mengen, die sich da durch den Wald ziehen, robben, kriechen. Das ist sowas von Zombie-Apokalypse. Das ist 100%ig eine Horrorgeschichte. Auch wenn man den ganzen Kriegskontext nicht hätte, ist das schon atmosphärisch aufgebaut wie eine Horrorgeschichte so ein bisschen.
Ja klar, also wenn wir jetzt von Horrorbildern ausgehen, die ja in Horrorfilmen oder Geschichten nun mal halt auch aufkommen, also im Normalfall, sag ich mal, klar, würde ich das schon sagen. Aber wenn man Horror jetzt als etwas Übernatürliches deutet, dann würden wir uns da ja jetzt nicht bewegen, so, ne?
Genau, das ist aber das, was ich gemeint habe, als ich gefragt habe, es ist keine übernatürliche Geschichte, als wir uns da unterhalten haben.
Aber es wird ja trotzdem hier so ein bisschen, also es wird ja, wir wissen ja jetzt noch nicht, was passiert. Bis jetzt könnte es ja tatsächlich wirklich auch eine Horrorstory sein. Ne? Also
genau.
Aus der Perspektive des Jungen ist das schrecklich, aber wenn da jetzt eine Oma sitzen würde, die fände das ja genauso horrorhaft. Und das jetzt, was ist denn los?
Genau, wenn du dir nicht denken könntest, was das ist, genau. Ja. Mhm.
Obwohl es Abend war, wurde es jetzt von der anderen Seite des Flusses heller. Ein rotes Licht schien durch die Baumreihen dort und tauchte die Szenerie in eine funkelnde Pracht. Da hatte ich zu dir gesagt, dass mich das sehr an Caspar David Friedrich erinnert. Also ich hatte die ganze Zeit diese großen Bilder vor Augen. Mhm. Und dann wird das jetzt hier mit diesem roten Licht, und es gibt ja diese wunderschönen Bilder von ihm, wo halt eben genau auch diese Lichtspielereien durch Bäume brechen und man irgendwie denkt, man steht mitten in einer epischen Welt.
Genau, immer dieses epische Erhabende, halt dieses Caspar David Friedrich sein. Ja. Ja, ich fand es lustig, dass du das gesagt hast, weil ich ja irgendwie aus Spaß vor 2-3 Jahren angefangen habe, so viel war es noch nicht, aber angefangen habe, wenn ich mal wandern bin irgendwo und irgendwo eine Stelle sehe, die mir reinpasst, mich für ein Foto da ungefähr so hinzustellen, wie der Wanderer über dem Nebelmeer. Und da so nach und nach so ein paar Bilder zu kriegen, wo ich das dann so habe, weil ich das irgendwie cool finde.
Der Junge ging zur Spitze der Prozession, um sie mit seinem Schwert anzuführen. Er passte seine Geschwindigkeit den Männern an und sah sich immer wieder nach ihnen um. Sein Gefolge, seine Armee. Oh, das ist auch wieder super. Also die Armee von Zombies.
Ja, genau, seine Armee und so der Junge, der nicht versteht, dass er da Sterbende anführt, dass er das hinter ihm so wirklich, der nicht begreift, was da passiert und denkt, ja cool, passt voll in meinem Spiel, jetzt habe ich Leute, die hinter mir hergehen. Schwert hoch, wir ziehen in die Schlacht.
Auf dem Boden lagen zunehmend Gegenstände, die man bei zurückweichenden Soldaten findet. Zerbrochene Gewehre, Tornister, Dinge, die der Knabe mit nichts assoziierte. Hätte der Knabe verstanden, was er sah, wären ihm auch die Fußspuren aufgefallen, die im Morast waren, als Stunden vorher die Soldaten in die andere Richtung marschierten. Ohne dass er es bemerkte, waren sie an seinem schlafenden Leib vorbeigegangen, beinahe darauf getreten. Das Kind hatte auch nicht bemerkt, wie ganz in seiner Nähe eine Schlacht stattfand. Mit Kanonen, Musketen und Geschrei. All das hatte er verschlafen, mit seinem Holzschwert in der Hand.
Krass, es war auch so irgendwie, finde ich, sehr eindrücklich. So, ne? Der liegt da und ist total verzweifelt und eingeschlafen. Und das alles ist in der Zeit, wo er da geschlafen hat, passiert. So. Der flackernde Schein jenseits der Bäume auf der anderen Seite breitete sich jetzt immer weiter aus. Das rote Licht zeigte die aus dem Wasser herausragenden Steine, von denen viele rot waren, vom Blut der weniger schwer Verletzten, die schon über den Fluss geflohen waren. Der Junge überquerte das Wasser und sah sich nach seiner Gefolgschaft um. Die ersten Männer hatten das Wasser schon erreicht und tranken aus dem Fluss. Einige bewegten sich nicht mehr, den Kopf im Wasser waren sie entkräftet ertrunken. Aber auch das begriff der Knabe nicht. Dahinter waren immer noch so viele Gestalten wie zuvor, aber viel weniger, die sich noch bewegten. Der Junge winkte ermutigend mit seiner Mütze und deutete mit dem Holzschwert in Richtung des roten Lichtscheins. Dann drehte er sich um und durchquerte den schmalen Waldstreifen und kletterte über einen Zaun, lief über ein Feld und drehte sich ab und zu um seinen Schatten zu winken, der treu seinen Gruß erwiderte. Auch ein sehr schönes Bild, das er da immer wieder aufgegriffen hat, so dass er im Schein, in diesem roten Schein, hinter sich natürlich seinen langen Schatten sieht. Und er winkt dem und der Schatten winkt zurück so.
Sehr, sehr bildlich und groß. Also dafür bewegen uns, glaube ich, auf 7 Seiten. Das ist abhängig davon, welche Auflage man hat natürlich, Schriftgröße und so.
Bei mir waren es 9, aber ja, genau.
Ist halt alles total überschaubar.
Ja, schon.
So kam er schließlich an den brennenden Resten eines Wohnhauses an. Das Schauspiel bereitete ihm so viel Freude, dass er um sich herum nach Brennstoff suchte, den er ins Feuer werfen konnte. Er fand nichts, was nicht zu schwer war, es aus der Entfernung ins Feuer zu werfen, und nahe hin konnte er wegen der Hitze nicht. Verzweifelt warf er sein Holzschwert ins Feuer. Er streckte die Waffen. Seine Karriere als Soldat war beendet. Da entdeckte er einige Nebengebäude, die ihm bekannt vorkamen. Als er wieder auf das brennende Haus sah, erkannte er darin sein Elternhaus. Von dieser Erkenntnis getroffen, lief er um das Haus und sah im Feuerschein eine Frau mit ausgebreiteten Armen liegen. Die Kleidung war blutig und zerfetzt, ihre Stirn war zum großen Teil weggerissen und aus dem Loch quoll als graue Masse mit roten Bläschen ihr Gehirn, offenbar seine Mutter. Das Kind gestikulierte wild und stieß eine Reihe Laute aus, die an Affen und Truthähne erinnerten, denn das Kind war taubstumm. Dann stand es mit bebenden Lippen da und starrte auf die Trümmer. Ja.
Bam.
Ja.
Ja, wirklich, wirklich super. Auch dieses Taubstumm, dann wird einem klar, hä, warum hat er das alles verschlafen? Ich meine, Krieg ist ja nicht so leise. Und vorhin ja auch dieses Anteasern, dass er unartikuliert nach seiner Mutter schreit, aber denkst du halt, ja klar, der kleine Junge hat Angst.
Genau, deshalb hat er auch nicht die Truppen gehört, die an ihm vorbeigezogen sind.
Er hat nichts gehört, weil er einfach nicht hören kann.
Es ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht, weil es sich halt einfach auch um ein Kind handelt. Ich meine, die Geschichte wäre auch mit einem Erwachsenen schrecklich, der irgendwie seine Frau vorfindet oder seine Mutter oder so. Ne? Ja. Aber er setzt dieser schrecklichen Situation ein Kind aus. So, ne? Das ist hart und gleichzeitig ist es natürlich auch klar, dass man das tut, um zu sagen, der Schrecken des Krieges, der trifft jeden.
Genau.
Und da bist du irgendwie nicht sicher. Und er ist ja sicher, er hat ja Glück, er zieht in seine eigene kleine kindliche Schlacht und überlebt all das und wird nachher Schlimmes berichten und hat aber überlebt, einfach weil er nicht da war. Ne?
Ich weiß nicht, wie viel er berichten wird, weil er ja einfach durch sein Dasein als Taubstummer kriegt er natürlich gleich so den Anstrich eines, der es natürlich noch weniger begreifen kann. Also er schnallt schon, seine Mutter ist nicht mehr da und sowas. Wahrscheinlich wird es irgendwann schon kommen, aber der ist vordernehmlich, ist der hinausgeritten, um im kindlichen Spiel Heldentaten zu vollbringen da und hat dann so eine seltsame Szenerie vorgefunden, um bei der Heimkehr festzustellen, sein Elternhaus brennt, seine Mutter liegt tot da und alles ist kaputt. Der ist vordernehmlich komplett traumatisiert, der Kleine.
Ja,
also krasse Geschichte. Ich fand die super, als ich die gelesen habe.
Sie baut große Bilder auf, sie baut Bilder des Schreckens auf und sie zeigt dir halt auch auf interessante Art und Weise den Schrecken des Krieges. Ne? Also das ist das Interessante. Du kannst halt, wo wir jetzt wieder da bei dem Thema sind, ist es eine Horrorgeschichte oder ist es eine Kriegsgeschichte? Es ist natürlich eine Kriegsgeschichte. Sie ist aber interpretiert oder sie ist einfach in einem Mantel einer Horrorgeschichte verpackt. Und das würde heutzutage natürlich auch funktionieren. Und es gibt ja durchaus auch viele Kriegsfilme, die dir sehr harte Szenen zeigen. Und das bewusst natürlich auch tun. Da gibt es dann ja auch meistens nicht diese Diskussion mit der FSK oder so. Ne?
Also ja, genau.
Krieg nee, das ist ja ist dargestellt ja,
genau.
werden.
Ne? Ist ja eine Darstellungssache, genau. Ja, das ist ja, aber es ist ja auch nicht nur die explizite Gewalt, die ja hier schon echt krass ist, so mit gerade dieser Beschreibung der Mutterstirn oder eben dieses fehlenden Unterkiefers. Es ist ja auch wirklich diese Bilder von im Dämmerlicht durch den Wald ziehende Gestalten und so, das ist ja alles, das hat alles so einen Gruselgeschichten-Flair. Natürlich steht dem Grusel immer ein bisschen Ambrose Bierce pointierte Art zu erzählen gegenüber, sodass es nie ein reiner Grusel ist, sondern auch immer so ein bisschen ein Sarkasmus. So. Aber ja, ich finde das, wie gesagt, das ist sehr gezeichnet wie eine Horrorgeschichte.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Stephen King es gab vor ein paar Jahren mal ein Buch, das hat Stephen King rausgebracht mit Horrorgeschichten, in denen es nur ums Fliegen geht. Ich bin mir sehr sicher, dass auch Ambrose Bierce dabei ist bei einem Beitrag. Ich überlege gerade, wie King zu Bierce steht, denn mir fällt hier auch ganz stark das Mädchen von Stephen King ein. Da haben wir auch eine Geschichte, die im Grunde nichts Übersinnliches hat. Mit einem Mädchen, das geht mit der Mutter und dem Bruder irgendwie im Wald spazieren und die ist einfach irgendwie, Trisha heißt sie, die ist einfach neugierig und ständig macht sie irgendwie das, was sie will und dann geht sie einfach weiter und verirrt sich und
genau, das ist diese Survival-Geschichte. Genau, das ist diese ja, die kenne ich, ja.
Da muss ich dran denken, weil sie ja irgendwann auch den Punkt hat, wo sie wirklich Angst kriegt und wo sie wirklich sich auch Dinge einbildet. bildet und wo sie auch vermutlich einen Bären sieht. Und ich weiß, ist es jetzt ein Bär oder ist es irgendein Monster und keine Ahnung. Und da musste ich auch die ganze Zeit dran denken.
Stimmt, sehr nahe dran an dieser Stelle, ja.
Ja, weil King da halt wirklich sehr drauf eingeht, auf diese Angst und Einbildung. Es ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Es hat mich auch ein bisschen genervt, weil King ständig auf dieses Baseball-Thema eingeht, weil sie ja dieses Radio dabei hat, ne?
Ja, stimmt.
Das war der Krieg in dieser Geschichte für mich.
Ja, ich habe die gar nicht mehr im Kopf, aber ich habe die auf jeden Fall auch. Ich kenne die Geschichte auch.
Ja. Ja, und Trisha wächst da ja auch über sich hinaus und wird quasi erwachsen. Das ist im Grunde wirklich ein super Coming-of-Age-Teil, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja.
Und auf wenigen Seiten, 200 oder 300 Seiten ist ja für King sehr wenig. Aber das, was Beers hier aufbaut, auf noch viel, viel weniger Seiten, ist schon echt groß. Also ich habe diese Geschichte einfach so vor Augen, als hätte ich es eben gesehen. So. Und das ist einfach super.
Da läuft ein totaler Film ab. Die Art des Erzählens schafft so die Grundatmosphäre, die gibt dir quasi so eine Ausleuchtung des ganzen Geschehens. Und dann ist das so verdichtet, eigentlich so was ganz Großes. Ich finde das auch sehr beeindruckend. Und weil das natürlich so filmisch ist, gibt es natürlich sogar Adaptionen, wenn auch ganz wenig.
Es hält sich nicht auf, es ist modern, es ist frisch geschrieben, es ist irgendwie so, es ist schnell.
Genau, muss man ja schon auch bei Beers sagen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Beers liest sich ja tatsächlich nicht wie 19. Jahrhundert. Mhm. Weil er auch mit seiner beißenden schwarzen Humor und sowas ein bisschen raussticht aus den meisten Schriftstellern jener Zeit da so.
Das habe ich ja beim Wörterbuch des Teufels auch so empfunden. Also wenn man sich das so durchliest, dann entspricht das schon. Ich meine, was hatten wir gesagt, 1913 oder wann ist es erschienen? Es ist also 20. Jahrhundert im Grunde,
genau.
Aber so früh, dass man es eigentlich gar nicht für möglich hält, dass Leute schon so wunderbar über die Gesellschaft dachten, wie Beers es in diesem Buch tut. Also das könnte auch irgendwie in den 60ern geschrieben sein von irgendwie so einem, von Dürrenmatt oder sowas.
Ja, schon.
Denkst, oh, hier, schon, ja. Ne, das ist so sein Stil, ne, der gesellschaftskritische Mann aus der Schweiz.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, das stimmt schon.
Was hast du adaptionstechnisch herausgefunden? Weil da ist mir Beers eigentlich wirklich komplett fremd. Also ja, da wüsste ich nichts. Also auch andere Storys nicht, ne?
Genau. Adaptionen, wie gesagt, ist es nicht viel, aber der französische Filmemacher Robert Enrico, ich weiß nicht, ob er Enrico oder Enrico, ob das ein eingewanderter Name ist, genau. Der brachte 1963 einen Anthologiefilm aus 3 Kurzfilmen aus Geschichten von Beers raus. Die Geschichten selber sind 61 und 62 gedreht. Die gab es wohl auch, also die Kurzfilme gab es als Einzelsegmente auch. Und dieser Film, dieser Dreier-Anthologiefilm heißt Au cœur de la vie. Mitten im Leben, also quasi auf Deutsch. Mitten im Leben bezieht sich natürlich auf den alternativen Buchtitel von dem Beers Buch, das ich vorhin gesagt habe, In the Midst of Life, eben, mitten im Leben. Genau, Tales of Soldiers and Civilians. In diesem Buch sind die Geschichten von Beers ja damals erschienen. Und 3 dieser Geschichten sind eben Chickamauga, dann The Mockingbird, hier die Spottdrossel auf Deutsch, und An Occurrence at Owl Creek Bridge. Und das ist Vorfall an der Owl Creek Brücke, heißt der, glaube ich, bei uns. Ich habe es leider dummerweise nicht aufgeschrieben, aber das ist eigentlich fast wahrscheinlich die bekannteste Kriegsgeschichte von Beers. Und da hätte mich jetzt auch fast interessiert, aber so tief konnte ich da nicht eindringen. Als du vorhin gemeint hast, King hat hier eine Geschichtensammlung über das Fliegen. Und wenn er da Beers drin hat, frage ich mich, ob King das Fliegen da auch so weit auslegt, dass diese Geschichte reinpasst. Denn die ist auch wahnsinnig gut. Entspinnt sich eine, ich will da nicht spoilern, kann ich jedem empfehlen, die sich auch zu Gemüte zu führen. Die spielt mit dem Zeitempfinden gewaltig. Das ist, ja, und man kann das, was da passiert, als Fliegen interpretieren. Möchte dir auch wärmstens ans Herz legen, die hat auch nicht viele Seiten, die dir bei Zeiten zu Gemüte zu führen, die ist großartig.
Gut, ja, ich werde gleich mal nachgucken, ob diese Geschichte da drin ist.
Ziemlich wahrscheinlich. Genau. Auf jeden Fall wurde diese Occurrence at Owl Creek Bridge auch als Episode der Serie Twilight Zone gezeigt und bekam 1962 den Kurzfilmpreis in Cannes, und auch 63 einen Oscar als bester Kurzfilm. Und wie gesagt, diese drei Kurzfilme, da ist auch Chickamauga eine Verfilmung dabei, die kann man in äußerst madiger Qualität auch online finden. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich sie ganz gefunden habe, aber in Auszügen, also man kann auf YouTube da sich mal ein bisschen kundig machen. Genau, das fand ich cool, weil der hat die so gedreht und eine seiner Geschichten, eben nicht Chickamauga, sondern The Occurrence at Aldwych Bridge, wurde dann als Episode in The Twilight Zone in Amerika ausgewertet. Übrigens war das, soweit ich weiß, die erste, ich weiß nicht, ob die einzige, aber die erste Geschichte, die außerhalb von der Eigenproduktion und vor allem außerhalb von Amerika in der Twilight Zone gezeigt wurde. Ja, schade, dass Chickamauga das nicht abgekriegt hat. Aber immerhin im Rahmen dieses Films von Robert Enrico gab es auch eine Verfilmung von Chickamauga. Der geht auch so, was weiß ich, 20, 30 Minuten, der Film. 2001 gab es übrigens noch ein Theaterstück, An Occurrence Remembered. Also das bezieht sich auch wieder auf An Occurrence at Aldwych Bridge, also hier der Zwischenfall an der Eulenflussbrücke. Allerdings, dieses Theaterstück verbindet den Zwischenfall an der Eulenflussbrücke und Chickamauga zusammen.
Okay.
Also verwebt diese Geschichte zusammen, was ich mir gut vorstellen kann, dass das passt. Ich könnte mir vorstellen, auch wie das läuft, weil hier haben wir ja das Kind in Chickamauga und im Zwischenfall an der Eulenflussbrücke haben wir quasi den Mann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das da, also ich kenne natürlich das Theaterstück nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass sie das da so verbinden, dass das eine eben der Vater und das andere das Kind ist. So.
Ja, sehr schön. Dann würde ich jetzt noch sagen, wenn ihr euch für Ambrose Bierce interessiert und für einen wirklich schmalen, also ihr bekommt für einen sehr schmalen Geldbeutel ein wirklich sehr, sehr schönes Buch namens Gesammelte Werke aus dem Anaconda Verlag. Das ist ein Hardcover-Buch. Ich glaube, 10 Euro oder so hat das Teil gekostet. Ist ziemlich dick und hat sehr viele unterschiedliche Geschichten und auch so Essays und sowas von ihm. Also so Kriegsberichte und Horrorgeschichten, Kriegsgeschichten. Dann ist da auch, ich weiß nicht, ob komplett, vermutlich nicht komplett, aber in Auszügen auf jeden Fall das Wörterbuch des Teufels dabei. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt aber insgesamt auf dem deutschen Markt tatsächlich relativ viel von Bierce. Es gibt auch noch das Taschenbuch Horrorgeschichten. Das ist aktuell bei BTB, soweit ich weiß. Mhm. Es gibt aber bei Anaconda, oder es gab zumindest bei Anaconda auch noch andere Bierce-Bücher. Also wirklich, wenn man so diese Horrorgeschichten haben will, die populären, dann kriegt man die meistens dann auch wirklich in dem Rahmen des Buches Horrorgeschichten. Das wird dann wahrscheinlich immer so weitergereicht von Verlag zu Verlag. Und beim Wörterbuch des Teufels ist es tatsächlich so, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten das wirklich im Original hat, weil es gibt das in zahlreichen Auflagen von zahlreichen Verlagen und immer wieder in anderer Form. Ich bin da so ein bisschen irritiert. Ich habe hier das von Insel, das ist vermutlich aus den 90ern und damit fährt man auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist sehr lustig. Das kann man auch im Alltag immer wieder anwenden. Mhm. Ansonsten, das war hier wieder super. Mhm. Ich bin immer wieder begeistert von dem Format, dass man ja diese Geschichten so durch, also wir erzählen die ja nach. Ja?
Ja.
Wir hatten ja am Anfang so uns selbst überlegt, funktioniert das eigentlich, eine Erzählung nachzuerzählen? Aber ich finde, das funktioniert sehr gut.
Ich finde auch, ich freue mich immer wieder auf die Nachtgeschichtenfolgen, weil das ist so ein bisschen noch, für uns ist es ein bisschen noch ein frischeres Format. Ich meine, das ist jetzt die vierte, die wir machen. Und es ist irgendwie ein cooles Auseinandersetzen mit der Geschichte, wenn du die Geschichte quasi mit eigenen Worten nochmal nacherzählst. So. Ich komme mir ja selber schon ein bisschen vor, darf ich das so gestochen schreiben, wie ich es gerade schreibe, weil ich will mir ja hier nicht anmaßend irgendwie wie der Schriftsteller rüberkommen oder so. Aber ich habe dann auch so einen Spaß an einer Erzählweise, wenn ich die Geschichte von jemand anders in eigene Worte pack oder so.
Ja, und wenn du es jetzt steif so runter erzählen würdest, dann würde das ja auch für unsere Hörer anders daherkommen. Also
ja,
ich finde das schon ganz gut, dass man sich da so ein bisschen auch reinhängt. Ich bin mal gespannt, wie es bei unserer nächsten Folge ist, denn da wird es ja etwas moderner.
Ja.
Und da bin ich mal gespannt, wie du dich da ausleben konntest.
Ja, das bin ich auch mal gespannt. Ja, moderner. Ja, so richtig in die Moderne schaffen wir es immer noch nicht, aber es wird moderner.
Das stimmt. Das ist schon echt Sprung. Ja. Ne? Also, und ich bin mir sehr, sehr sicher, das wird auch noch den letzten Skeptiker von diesem Format überzeugen können.
Vielleicht ist das so, ich hoffe mal.
Gut, ja, es war sehr schön.
Ja, war's.
Von daher, ja, liked, abonniert uns, kritisiert uns, spendet, gebt Leuchtfeuer, wenn ihr was von uns wollt. Schreibt uns an, lasst es sein. Bis dann.
Bis dann.